Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben, und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August, und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen, und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität, und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz, und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten, und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo, also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holoch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. Die Raw Air 2025 ist Geschichte und selten, wenn nicht sogar nie zuvor, war der Name so sehr Programm wie in diesem Jahr. Der Wind hat doch einiges durcheinander gewirbelt und dafür gesorgt, dass die raue Luft nicht nur sprich, sondern wortwörtlich am Start war. Das gilt übrigens nicht nur für das Wettkampfprogramm, sondern das gilt auch für diese Folge, denn zu dieser begrüße ich, Luis Holoch, euch diesmal alleine. Ja, in unserer knapp fünfjährigen Geschichte ist es tatsächlich das erste Mal, dass jemand von uns die Folge komplett alleine bestreitet, und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir in diesem engen Terminkalender einfach nichts zueinander gefunden haben, obwohl wir jetzt mittlerweile ein Team von 5 Leuten sind. Nichtsdestotrotz wollte ich diese Ausgabe in dieser Woche nicht ausfallen lassen und habe mir daher überlegt, bevor das jetzt wirklich ein ganz einfältiger Monolog wäre und ich die Ereignisse einfach nur nacherzähle, schnappe ich mir das, was ihr eingeschickt habt, nämlich eure Fragen zu diesem Wochenende und zur Raw Air allgemein, und deswegen machen wir das Ganze im Q&A-Style so ein bisschen. Das heißt, ich werde vorlesen, was ihr so eingeschickt habt, und da meine Gedanken mit euch teilen. Es gibt natürlich andere Internetformate, die das ähnlich machen, von daher nehme ich mir da einfach mal so eine kleine Anleihe und nenne das Ganze Frag Flugshow. Und damit starten wir auch rein und blicken zurück auf die letzten, ja, 4-5 Tage sind es ja dann gewesen, mit dem einen Springen in Oslo am Holmenkollen und dem Skiflugwochenende in Vikersund. Und wir beginnen mit dem Namen, der uns an diesem Wochenende verzaubert hat, insbesondere der Nachname mal wieder. Preots natürlich in allererster Linie, aber der Flug des Wochenendes, wenn man denn einen einzelnen rauspicken möchte, den hat natürlich Domen gesetzt am Sonntag mit seinem Versuch auf 247 Meter. Der einzige Flug über Hillsides in Vikersund an diesem Wochenende, und deswegen stellt uns Tom auch zu Recht die Frage: Denkt ihr, dass Domen in Planica die sechsjährige 250er Dürre beenden kann? Und ich sage dir und ich sage euch da draußen ganz klar: Wenn das ein Mann schafft, von seiner Herangehensweise, von seiner Attitüde, von seinem Flugstil, von seiner Flugkurve, dann ist es Domen Preots. Wir haben natürlich auch in den vergangenen Jahren einige sehr weite Flüge gesehen. Insbesondere Daniel Huber hat uns ja im vergangenen Jahr sehr viel Spaß gemacht. Es gab ja auch Bob Pavlovic, den Landsmann von Domen Preots, der vor nicht allzu langer Zeit war, da nur um 0,5 Meter an den 250 vorbeigeschrammt ist. Aber wenn das einer hinbekommt, dann ist es der liebe Domen. Die Frage ist natürlich, wird er gelassen? Jetzt am Sonntag wurde er gelassen, und ich hoffe, dass das am Wochenende in Planica dann genauso sein wird. Aber wir kennen es aus den vergangenen Jahren. Es lag nicht an den Athleten, dass es nicht so weit ging, sondern an der Anlaufwahl der Jury. Aber er hat natürlich mit seinem unfassbaren Flug auch gezeigt, hey, er kann in diesem weiten Bereich nicht nur sicher, sondern auch sehr ästhetisch landen. Es hat mich sehr verwundert, dass es da nur eine 20 für gab. Und entsprechend muss man ihm das absolut zutrauen. Den Raw Air Sieg, den hat er dann schlussendlich nicht bekommen, aber ich fand, er hat das sehr, sehr sportlich genommen und sich auch mit Andreas Wellinger gefreut. Das war eine schöne Aussage von ihm. Wie ich fand, schlussendlich sind es 16,3 Punkte, die ihm fehlen zum Deutschen. Und Dritter wurde Ryuyo Kobayashi in der Raw Air Gesamtwertung mit 23,9 Punkten Rückstand. Und hätte es am Sonntag in Vikersund noch einen zweiten Durchgang gegeben, dann wäre das tatsächlich ein echter Thriller gewesen. Aber ich stimme Javo zu, der uns geschrieben hat, die Storyline, dass Wellinger jetzt nach 8 Jahren doch noch Raw Air Sieger wird, ist zu schön. Und genau das hat Domen Prioz ja auch anerkannt. Also er hat es in den sozialen Netzwerken gepostet, er hat es Andreas Wellinger auch gesagt und entsprechend können alle mit diesem sportlichen Ausgang sehr gut leben. Und wenn man sich zurückerinnert an die allererste Raw Air Ausgabe, wo Wellinger ja auch quasi kurz vor Schluss noch geführt hatte und dann aber wirklich gar keine Chance hatte, aufgrund der Bedingungen sich diesen Sieg zu sichern, dann ist das da doch ein schöner Kreis, der sich da geschlossen hat. Und seinerzeit war es ja dann Kamil Stoch, der den Premierensieg bei der Raw Air geübt hatte. Und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass das wirklich für Stunk gesorgt hat aus Sicht des deutschen Teams. Aber wie gesagt, deswegen umso schöner, dass Wellinger jetzt diesen Triumph einfahren konnte. Und er war ja nicht der einzige Deutsche, der wirklich einen Aufwärtstrend gezeigt hat und diesen auch bestätigen konnte seit der nordischen Ski-WM. Und entsprechend gab es einerseits die Frage, was sind aus unserer Sicht die Gründe für den Formanstieg des deutschen Teams, und andererseits war das für uns abzusehen, dass wir diese Saison dann doch noch offenbar ein positives Ende nehmen wird. Also erstmal möchte ich sagen, so ganz plötzlich ist es ja dann jetzt nicht mehr, da wir ja schon gesehen haben, dass es bei der nordischen Ski-WM wieder nach vorne ging. Und es hat sich bewahrheitet, dass dieser Plan, den man sich da vorher zurechtgelegt hatte, dass man auf die Basics schaut, dass man schaut, dass man technisch gut Skispringt, dass das Allerwichtigste immer noch ist. Weil wenn du Fehler um Fehler einbaust, dann wird es halt natürlich enorm schwer. Und das potenziert sich ja, je größer die Chancen noch sind. Und man hat die Technik stabilisieren können und ist jetzt aber auch in der Lage, das auf die unterschiedlichen Chancen zu übertragen. Dass Wellinger in Vikersund sehr gut zurechtkommen würde, das ist jetzt kein Geheimnis. Er hat ja auch sehr schön dargelegt, warum diese Chance gerade als großer Springer sehr gut zu ihm passt, und umgekehrt gleichzeitig auch nochmal das bestätigt, was kleine Springerinnen und Springer sagen, dass sie, weil es da keinen richtigen Radiusdruck gibt, sich eben sehr, sehr schwer tun und der Weg zur Kante eben doch länger ist als andernorts. Und das passt für ihn einfach sehr, sehr gut. Und ohnehin muss man ja sagen, das gilt für einen Karl Geiger und einen Philipp Reimuth auch. Das sind ja auch keine kleinen Skispringer. Auch das spielt jetzt in dem Fall nochmal mit rein. Dass auch Piotr Paschke einen Aufschwung zu verzeichnen hat, das kam jetzt auch nicht ganz überraschend. Der ist aber auch in Oslo schon wieder besser unterwegs gewesen, zumindest technisch gesehen. Aber das ist auch einfach einer, der grundsätzlich über das Fliegerische kommt und einfach mit seiner Erfahrung eben auch sehr, sehr viel rausholen kann. Deswegen hundertprozentig abzusehen war es nicht, aber der Trend hat ja in den letzten Wochen schon in eine positivere Richtung gezeigt. Dann gibt es dann eben so kleinere Wermutstropfen, wie das Paschke jetzt in Oslo nicht ins Finale gekommen ist. Gut, gibt auch andere großartige Springer, die sich auf der Schanze schwer tun. Das haben wir am Wochenende mal wieder eindrucksvoll gesehen, oder unter der Woche besser gesagt. Und dass ein Philipp Reimuth bei turbulenten Verhältnissen mit seiner Höhenangst und jetzt nicht allzu viel Flugerfahrung dann auch mal so ein bisschen Lehrgeld bezahlen muss, das gehört ja auch dazu. Aber ich fand, der hat das im ZDF ja ganz, ganz schön dargestellt, warum das so ist. Und dass er da einfach noch sich anpassen muss. Aber das ist dann hoffentlich auch nur eine Frage der Zeit. Aber grundsätzlich muss man sagen, die ganz große Dürre im deutschen Team, die ist spätestens seit der WM vorbei. Und ich bin mir auch einigermaßen sicher, dass sie das jetzt noch über die letzten 2 Wochenenden durchziehen. Wenngleich ich mir von jetzt Planica nicht so wahnsinnig viel erwarte, einfach erfahrungsgemäß, aber ganz so desaströs wie in den Wochen vor der WM wird es dann definitiv nicht laufen. Markus Eisenbichler-Best, die liebe Elea, hat natürlich wenig überraschend gefragt, ob wir nochmal einen Podcast mit Eisen machen können. Steht natürlich auf der Bucketlist quasi. Jetzt lassen wir die Saison erstmal beenden. Wir lassen ihn erstmal seinen Ausstand begehen und dann schauen wir mal, dass wir ihn im Sommer vors Mikrofon bekommen. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Seine Raw Air, ja, ging ein bisschen schleppend los in Oslo. In Vikersund, finde ich, hat er sich dann bis auf den allerletzten Sprung sehr, sehr ordentlich präsentiert. Man merkt ihm auch an, dass er da jetzt sehr, sehr locker durchgeht und dann haut er mal wieder einen raus und sagt, in diesem Flug am Sonntag, da war es dann entweder Sieg oder Sarg. Schlussendlich war es kein Finaldurchgang, aber das ist jetzt nichts, wofür er sich schämen muss. Er hat es halt ein bisschen übertrieben, so ist er halt. Und so gesehen ist das völlig in Ordnung, dass er da als 27. schlussendlich rausgeht. Das erste Fliegen, also 27. in der Raw Air, das erste Fliegen hat er ja auf Platz 15 beendet. Sehr, sehr beachtliches Resultat und von daher passt das schon so. Ich gehe jetzt auch mal fest davon aus, dass die Mannschaft bis zum Saisonende so bleiben wird. Gibt aus meiner Sicht keinen Grund, da irgendwie was zu verändern. Neue Quotenplätze gibt es da sowieso nicht. Und jetzt außer Philipp Raimund verzichtet wie in den Vorjahren in Planica, der ist ja dort noch nie Ski geflogen, fiele mir jetzt kein Grund ein, warum man da noch irgendwas verändern sollte. Die Anja hat uns gefragt, wie wir die Entwicklung des österreichischen Teams bei der Raw Air insgesamt betrachten. Ich würde sogar noch die WM da mit reinnehmen, weil da sich ja schon das angedeutet hatte, was wir jetzt sehen, nämlich dass sie mannschaftlich zwar immer noch einigermaßen geschlossen sind, sie sind aber nicht mehr Top of the Pops. Das ist aber auch normal aus meiner Sicht, wenn du weite Teile der Saison so dominiert hast, dann wird es natürlich immer wahrscheinlicher, dass dieser Trend irgendwann abreißt. Und für sie gilt ein bisschen umgekehrt das, was für die Deutschen gilt. Sie können das ganz hohe technische Level in ihren Sprüngen nicht mehr aufrechterhalten. Aber wie gesagt, das ist auch normal, während sich die Deutschen zumindest auf ihrem Level ein Stück weit stabilisieren konnten. Aber nichtsdestotrotz, wenn man sich die Ergebnisse anschaut, ist es mannschaftlich immer noch enorm stark. Also klar, jetzt im Raw Air Ranking ging sich kein Podium aus. Aber wenn man auf die Gesamtwertung schaut, Jan Hörl 5., Stefan Kraft 7., Manuel Fettner 10., Dan Čufenik 11. und der Einzige, der so ein bisschen rausfällt, aber auch einfach, weil er nicht ganz fit war, war Michi Heilberg auf Platz 20. Noch dazu war ja auch Stefan Embacher dabei, der ja den Juniorenstartplatz weiterhin innehat, als 32. Und bei dem macht sich halt bemerkbar, okay, der ist halt in Sachen Skifliegen noch sehr, sehr unerfahren. Er macht da auch technisch noch Sachen, die da vielleicht nicht ganz passig sind. Aber der junge Mann ist 18 Jahre alt, also von daher genießt er definitiv mal noch Welpenschutz. Und ich würde sagen, in Summe ist es weiterhin in Ordnung. Über den Nationencup brauchen wir uns eh nicht zu unterhalten. Der war ja gefühlt mit der Vierschanzentournee schon vergeben. Es ist weiterhin auf einem guten Niveau, aber es ist eben nicht mehr ganz Spitzenklasse. Und auch da bin ich der Meinung, das wird sich jetzt zum Saisonende auch nicht großartig ändern. Wir haben jetzt noch in Lahti ein Superteam springen und in Planica ein Team Ski fliegen, also ein klassisches mit 4. Da würde es mich sehr überraschen, wenn die Slowenen das Ding nicht holen. Die in Anführungszeichen gute Nachricht auch für die Österreicher ist, dass die Norweger mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit da kein Podiumskandidat sein werden. Dementsprechend werden sie auch da wieder vorne mit dabei sein und in Lahti natürlich sowieso im Superteam springen. Da ja, sind die Gegner auch sehr, sehr überschaubar. Also somit werden sie da auch wieder große Punkte und Erfolge sammeln. Und die Anna hat uns noch gefragt, was denkt ihr, wer macht am Ende das Rennen im Gesamtweltcup? Čufenik oder Hörl? Das ist ja jetzt quasi offiziell, dass es nur noch zwischen den beiden geht. Es sind noch 3 Einzelspringen, eben eines am kommenden Wochenende in Lahti plus die 2 Einzelfliegen in Planica, das letzte davon dann logischerweise das Weltcup-Finale mit den besten anwesenden 30 des Gesamtweltcup-Stands. Wenn man sich die letzten Wochen anschaut, dann muss man sagen, so leicht schlägt das Pendel schon Richtung Jan Hörl aus. Also der ist, in Summe ist er stabiler. Er hat in den letzten Springen mehr Punkte geholt als Daniel Čufenik. Und wenn er das in etwa aufrecht erhält, dann wird es auf jeden Fall zu einem Showdown im allerletzten Fliegen kommen. Und der Abstand beträgt aktuell nur 94 Punkte. Das, wie gesagt, bei noch drei ausbleibenden Springen. Das heißt, er muss im Schnitt 32 Punkte gegenüber Daniel Schofenig gut machen. Das heißt aber auch, entweder muss er selber die ganz dicken Punkte holen oder Daniel Schofenig muss sich ähnliche, in Anführungszeichen, Schnitzer erlauben, wie jetzt beispielsweise beim ersten Fliegen in Vikersund oder auch beim zweiten, wo er nur 18 oder 16 Punkte geholt hat. Da braucht Jan Hörl allerdings natürlich logischerweise Top-5-Resultate. Und das dazu sehe ich ihn definitiv in der Lage. Ich glaube auch, dass er vor allem in Planica der bessere von den beiden ist. Und so ganz die Gmadewiesen, wie es für Schofenig gerade vor der Roy aussah, die ist es jetzt nicht mehr. Und ich bin sehr gespannt, was das mit ihm im Kopf anstellt. Und bei der Konstanz hätte es sich Jan Hörl definitiv auch verdient, den Gesamtweltcup zu holen, weil er ist definitiv der stabilste Springer mit den kleinsten Ausschlägen nach unten, wenn man sich seine Saisonergebnisse anschaut. Also das Einzige, was so ein bisschen rausfällt, ist ein 12. Platz in Oberstdorf beim Skifliegen. Aber das war es dann auch. Es ist das einzige Streichresultat, wenn man so nehmen möchte. Ansonsten ist die schlechteste Platzierung von ihm ein 8. Rang. Während Daniel Schofenig jetzt gleich 2 Resultate außerhalb der Top 15 eingefahren hat. Noch dazu ein 15. Platz in Titisee-Neustadt. Da hat er allerdings auch ein bisschen Windpech. Und so gesehen, rein von der Stabilität her, bin ich aktuell Team Jan Hörl. Ich bin gespannt, ob sich meine Meinung nach diesem Wochenende in Lahti verändert. Und ich bin auch gespannt, ob das dann auch die beiden sein werden, die im Superteam an den Start gehen. Das hätte nochmal seine eigene Würze, wenn es die beiden Kontrahenten um den Gesamtweltcup sind. Weil alle anderen sind de facto nun mal raus. Also Stefan Kraft als Dritter hat jetzt 526 Punkte Rückstand. Das wird definitiv nicht aufzuholen sein für ihn. Weil wir schon bei den Österreichern sind, nehmen wir auch noch eine Frage aus Österreich auf, nämlich vom Lugi, der fragt, wie viele Lukenwechsel gab es am Samstag bei den Herren? Ich sag dir ganz ehrlich, Lugi, ich habe keine Ahnung. Ich bin mit dem Zählen nicht mehr hinterhergekommen und ich hoffe auch sehr, dass es niemanden da draußen gibt, der da ein Trinkspiel draus gemacht hat, weil, also da wärst du definitiv ein Fall für die Entzugsklinik gewesen. Es war definitiv kein einfacher Wettkampf, aber es hat dann immer schon so einen faden Beigeschmack, wenn da so hin und her jongliert wird und die Springer am Ende gar nicht mehr wissen, was jetzt eigentlich Phase ist. Umso bemerkenswerter da nochmal die Leistung von Andreas Wellinger, dass er da so cool geblieben ist und das Ding gewonnen hat, obwohl es ja auch für ihn nicht einfach war, aber er hat einfach zwei exzellente Sprünge gemacht. Etwas bedauerlich dann natürlich am Sonntag, dass der angedachte Raw-Air-Finalmodus nicht durchgezogen werden konnte. Es hätte ja so sein sollen, dass die Qualifikation das Feld auf 30 Starter reduziert, die dann zum ersten Durchgang starten und dann 20 und 10 in den zweiten und dritten Durchgängen. Im Vergleich zum Vorjahr hätte ich schon gesehen, ob das mit der Startreihenfolge dann besser funktioniert, weil die wäre ja dann nach aktuellem Zwischenstand des Springens und nicht der Raw Air gewesen. Aber unterm Strich, ja, muss man, glaube ich, zufrieden damit sein, dass es dann schlussendlich einen Durchgang gab, auch wenn man sich am Anfang fragen konnte, ob das wirklich so das ist, was man dann sehen möchte. Aber es wurde hinten raus ja dann, wie gesagt, noch sehr, sehr hochklassig und ansehnlich. Und weil wir gerade schon bei der Anlaufwahl und der Anlauflänge waren, kann ich auch gleich die nächste Frage von Jan Niklas Weber mit reinholen, der geschrieben hat, 81,1 Punkte Gate-Kompensation gab es jemals mehr. Er bezieht sich da, wie sollte es anders sein, auf Nika Priots und das abgebrochene Fliegen der Frauen am Samstag, was ich ja mit dem Kollegen Hans-Peter Pohl bei Eurosport 1 kommentieren durfte. Also ist natürlich jetzt gewagt, das einfach so zu behaupten, wenn ich nicht alles durchforstet habe, aber ganz im Ernst, kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mich erinnern, dass es mal irgendwas um die 65, 70 Punkte gab, aber 80 habe ich noch nie im Leben zuvor gesehen. Und auch da musste man sich ja schon die Frage stellen, braucht es das überhaupt? Also wenn man sich diesen Durchgang angeschaut hat oder generell das Wenige, was es dann im Fernsehen ja auch zu sehen gab von den Frauen, da muss man wieder mal sagen, also da ist schon sehr, sehr übervorsichtig agiert worden seitens der Jury. Ich hatte gehofft, dass die gestürzte Startreihenfolge nach den Trainingsergebnissen ihnen irgendwie hilft, sich einen Plan zurechtzulegen, wie sie dieses Fliegen bestreiten wollen. Richten sie die Anlaufwahl tatsächlich nach den Leistungen? Wenn ja, nach welchen Leistungen? Wollen sie nur ein Gate haben, um den Wettkampf durchzuziehen, und an wem richten sie das aus? Und da muss ich wieder mal sagen, ich habe da keinen Plan erkannt. Ich weiß nicht, was die Mission da war. Hätten sie den Anlauf direkt nach Nika Preots ausrichten wollen, dann hätte es ja diese Gate-Kompensation gar nicht gebraucht. Dann hättest du sowieso mit einem sehr, sehr niedrigen Anlauf gestartet, dass du sagst, ja okay, dann haben wir halt nur die eine, die da irgendwie anständig auf Weite kommt. Aber auch die wurde ja am Samstag nicht von der langen Leine gelassen. Also das kann man ja nun wirklich nicht behaupten. Wenn sie am Tag vorher zweimal 236 Meter fliegt, übrigens ein Flug, an dem ich mich nie satt sehen konnte, und dann am Samstag gerade so bei die 210 Meter, was dann gleichzeitig auch so der weiteste Flug war, und du weißt, da, nach unten raus hast du einfach noch 30 Meter Platz, dann stimmt da irgendwas nicht. Und so gut ich den Ansatz fand, zu sagen, hey, wir lassen sie in der Reihenfolge der Trainingsergebnisse starten, die Unerfahrenen, die noch Schwierigkeiten haben mit der Schanze, die lassen wir zu Beginn starten und wir schicken die Besten hinten raus. Das ergibt absolut Sinn, bevor du so ein Durcheinander hast, wie in den letzten Jahren, dass es da welche gibt, die eine niedrige Startnummer haben, aber exzellente Skifliegerinnen sind, wie das im ersten Jahr mit Nasilio Opset der Fall war, und du dann hoch und runter gehst, dann gehst du lieber nur in eine Richtung. Den Punkt gebe ich ihnen. Aber alles andere fand ich nicht gut gemanagt, und ich weiß auch, dass ich mit der Meinung nicht alleine bin. Und insbesondere Heinz Kutin, der DSV-Bundestrainer, hat das am Sonntag sehr, sehr klar adressiert. Nämlich, wer entscheidet darüber, wie gut die Athletinnen sind, was sie imstande zu leisten sind, und schlussendlich natürlich auch, wie weit lässt man sie springen. Da sagt er, und da sagen auch ganz viele Kollegen von ihm, wir sind die Trainer, wir beobachten die Springerinnen Tag für Tag, wir wissen, was sie können, wie sie gerade drauf sind, wie sie sich fühlen. Und dann sollten wir Trainer, gerade beim Skifliegen, das letzte Wort darüber haben, wie weit da fliegen gelassen wird. Und in gewisser Weise fühlen sie sich da bevormundet. Und das kann ich total nachvollziehen. Habe ich nicht verstanden. Das hat dann auch keinen Spaß gemacht zu gucken, ganz im Ernst. Und wenn ich dann immer höre, ja, das ist ein unattraktives Produkt, dann muss man sich zumindest die Frage stellen, ob man sein Möglichstes dafür tut, dass das Produkt attraktiv wird. Ich verstehe, dass man sensibel ist beim Thema Skifliegen, eben weil es für die Frauen noch was Neues, was Besonderes ist. Aber wenn du den, also einerseits machen diese Verkürzung, die man da teilweise gemacht hat, irgendwie, weiß ich nicht, da fliegt eine 180 Meter, da geht man zwei Gates runter. Also das wird jetzt nicht den großen Unterschied machen. Einerseits in der Anlaufgeschwindigkeit, andererseits auch vom Gefühl her. Und wenn es sich dann trotzdem so entwickelt, dass die Geschwindigkeit so niedrig ist, dass du wirklich Schwierigkeiten hast, auf Weite zu kommen, dann kann auch das im Übrigen gefährlich sein. Wenn du das Gefühl hast, du springst raus und wirst vom Hang angesogen, oder noch schlimmer, du springst gegen eine Wand, ja, dann hast du von vornherein einfach keine Chance. Und das hat mich wirklich gestört. Da hatten wir ja sogar in dem abgebrochenen Durchgang, den wir da übertragen haben, sogar noch den besseren von den beiden, wenn man sich die Weiten anguckt. Und ja, das war einfach sehr, sehr bedauerlich unterm Schluss. Und ja, man muss sagen, selbst aus den wenigen Chancen, die man hatte, hat man nicht das Beste rausgeholt. Und ich finde dann auch, dass man zu wenig fallanalytisch arbeitet, weil ich mir sicher bin, dass auch die beiden Zwischenfälle von Abigail Straits da eine Rolle mitgespielt haben. Nur, da war das Problem ja nicht, dass die Bedingungen zu kompliziert waren oder dass der Anlauf zu lang war. Sie hat halt selber, leider Gottes, da Fehler in dem Sprung oder in dem Flug gemacht, der dazu geführt haben, dass sie im ersten Versuch gestürzt ist und im zweiten da wirklich sehr, sehr spektakulär gerade so einen Sturz verhindern konnte in den zweiten. Aber die Fälle waren sehr, sehr ähnlich gelagert. Es sah fast 1:1 identisch aus. Und die Schuld hat sie ja auch im Prinzip auf sich genommen und gesagt, ja, da war ich einfach nicht da, wo ich hätte sein sollen. Und ja, dass man sich da so leicht beeinflussen lässt, das finde ich sehr, sehr schade. Ich verstehe auch, wenn er jetzt sagt, ja, das betrachtet er aber sehr einseitig, aber ich versuche mich dann immer in die Athletinnen reinzuversetzen. So, wie geht es denen damit? Und dass die noch gute Miene zum bösen Spiel machen, das verstehe ich total, weil letzten Endes geht es für sie immer noch um das Erlebnis. Aber die werden sicherlich keine Gründe gesehen haben, warum man da so agiert hat, wie man agiert. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch positive Aspekte an der Sache. Also, dass man es am Samstag tatsächlich noch geschafft hat und die Flexibilität hatte, einerseits seitens der FIS, andererseits auch des Männerzirkuses und drittens der TV-Station zu sagen, okay, wir streichen den Probedurchgang der Männer und räumen den Frauen noch einen Durchgang ein, einen Wertungsdurchgang. Das muss man allen Beteiligten hoch anrechnen. Das finde ich sehr, sehr positiv, gerade weil es ein Fortschritt ist im Vergleich zum vergangenen Jahr. Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, da gab es ja ziemlich heftige Diskussionen und auch großen Unmut innerhalb des Trosses, dass es da eben keinen Ersatz gab, wo man natürlich auch den Eindruck gewinnen konnte, / musste, dass gar nicht alles dafür getan wurde. So gern ich und wir innerhalb des Teams Sandro Pertile auch kritisieren, da muss man sagen, da hat er einen guten Job gemacht. Das nötigt mir Respekt ab. Das fand ich toll. Gerade jetzt in Anbetracht dessen, dass es am Sonntag ja gar nicht ging und wir dann im schlimmsten Fall gar keinen Wettkampf gesehen hätten, obwohl es wie im vergangenen Jahr auch die Möglichkeit gegeben hätte, wenn man sie denn ergriffen hätte. So gesehen da ein Pluspunkt, dass der Wettkampf nicht sonderlich attraktiv war. Das steht dann auf einem anderen Blatt, aber da kann auch Sandro Pertile nichts für. Und genau zu dieser Thematik, nämlich wie mit dem Frauenskifliegen umgegangen ist, da hat uns der Tom sehr, sehr lange zu geschrieben. Ich fasse das mal zusammen. Der Wind hat es einfach nicht zugelassen. Da bezieht er sich jetzt auf den Sonntag. Ja, stimmt. Und sogar, wenn man die Termine mit den Männern vertauscht hätte, wäre ich mir auch nicht allzu sicher, ob man die Damen heute beim selben Wind hätte springen lassen. Da kann man schon mal sagen, nein, das hätte man nicht. Einfach aufgrund des Erfahrungsschatzes. Und das ist auch okay so. Den Punkt gebe ich auch der Jury. Dazu kommt ja auch noch, dass die Ansetzung ja nach dem Prinzip der Nachfrage erfolgt. Herrenwettbewerbe bringen halt mehr Zuschauer vor den Fernseher und deshalb werden sie auch priorisiert. Von der verfügbaren Sendezeit fange ich gar nicht erst an. Ich finde einfach, dass die FIS etwas zu Unrecht hier kritisiert wird. Für den Sonntag stimme ich dir da vollkommen zu. Vor allem auch die Qualifikation der Männer, die ja dann das Einzige gewesen wäre, was man hätte streichen können, die ist ja auch nicht durchgeführt worden. Die musste ja auch abgebrochen werden. Das heißt, selbst wenn man das Skifliegen auch am Sonntag neu angesetzt hätte bei den Frauen, hätte man es ja nicht durchbekommen. Somit erübrigt sich diese Kritik und ich verstehe auch gar nicht, dass die dann überhaupt ausgeübt wird. Das ist dann auch ein bisschen zu engstirnig. Man muss da versuchen, die Nuancen zu betrachten. Und er hat natürlich auch recht, ja, dass dann gesagt wird, okay, wir priorisieren das Geschehen der Männer. So gesehen, also diese Kritik kann man sich sparen, deswegen behandle ich das jetzt auch nicht länger hier. Er schreibt dann, Das größte Problem ist halt, dass es nur 2 Wettkampftage für die Damen gibt und wenn da der Wind nicht mitspielt, ist es eben sehr frustrierend, ein ganzes Jahr auf die nächste Chance warten zu müssen. Das hat auch Heinz Kutin kritisiert und ich finde auch sehr gut, dass er da mal deutlich wird und sagt, ja, für uns ist es sehr enttäuschend, wenn wir an diesem Wochenende einen Wertungsdurchgang bekommen. Das ist sehr enttäuschend. Das ist auch nicht gut, wie er auch gesagt hat. Und er hat auch gesagt, dass im Grunde jeder Flug die Athletinnen weiterbringt, eben weil es so selten ist. Das spielt ja auch das rein, was der Tom uns geschrieben hat. Und da kann man ihm nur beipflichten. Er hat dann noch die Hoffnung geäußert, womöglich wird dieses Wochenende zum Katalysator, sodass mehr Damenfliegen in den Kalender kommen und auch auf anderen Schanzen, um eben genauso etwas zu verhindern. Diese Hoffnung darf man definitiv haben. Ich sehe, woher er kommt oder woher du kommst, lieber Tom. Ich stimme dem Ganzen nur nicht zu, weil es ist mehr oder weniger ungeschriebenes Gesetz, dass wenn es zukünftig mehr Frauenskifliegen gibt, dass die zwangsläufig an die bestehenden Männerfliegen angedockt werden. So ein Modell hätte man ja vorletzte Saison gerne schon in Oberstdorf gemacht, was dann nicht hingehauen hat. Und ich sehe es nicht und schon gar nicht in naher Zukunft, dass es ein Skifliegen nur für die Frauen gibt. Also dass es ein separates Event gibt auf eine der 4 Skiflugschanzen. Dafür ist der Kostenaufwand für den Veranstalter viel, viel zu hoch. Und ich befürchte auch das Zuschauerinteresse aktuell dann noch zu gering. Das heißt, wenn man zukünftig weitere Standorte mit in den Kalender nimmt, dann landest du automatisch in derselben Situation wie jetzt in diesem Wochenende in Vikersund, nämlich, dass du dem Wetter ausgesetzt bist, dass du davon abhängig bist, dass der Wind mitspielt, dass du 2 Fliegen an einem Tag durchbekommst, weil anders wird es nicht gehen und das ist auch, das ist dann Teil dieses Spiels, nur da muss man sich halt überlegen, A, ist es das wert und B, man läuft ja nicht nur beim Skifliegen in diese Gefahr, dass man Wetterkapriolen hat. Wir haben es in Engelberg zum Beispiel gesehen, da war das Spiel auch unterm Strich wurde der Frauenwettkampf abgesagt und die Männer konnten am Nachmittag dann springen, was dann auch wieder mit den TV-Zeiten zusammenhängt. Und das ist ja ein Thema, womit man sich auseinandersetzen muss, wenn man tatsächlich diese angestrebte Fusion von Männer- und Frauenweltcup durchziehen möchte. Es ist ja auch immer noch nicht ganz klar, ist das tatsächlich von der FIS-Spitze so gewollt, wie es Sandro Pertile verkauft hat? Oder ist es schlussendlich seine Vision und hat mit der Führungsägide der FIS gar nichts zu tun? Da würde ich mir auch mal ein klares Bekenntnis wünschen. Aber unterm Strich wirst du immer wieder, wenn du es so angehst, in diese Problematik hineinlaufen. Und dessen muss man sich bewusst sein und sich überlegen, was man denn tun kann, damit die Frauen nicht immer diejenigen sein werden, die darunter zu leiden haben. Gerade wenn sie zeitentechnisch als Erste an diesem Tag angesetzt sind. Weil wenn es am Nachmittag, und das sind nun mal die besseren TV-Zeiten, dann einen Männerwettkampf gibt, auf den gewartet wird seitens der Zuschauer, seitens der TV-Stationen, dann ist der nicht derjenige, der als Erstes in Gefahr gerät. Und dementsprechend sehe ich das sehr, sehr schwierig, dass es da überhaupt einen Hebel gibt, mit dem man das verhindern kann. Wie gesagt, am Samstag haben sie es sehr, sehr gut gelöst, dass man überhaupt nochmal für Ersatz sorgen konnte. Dass man es am Sonntag nicht macht, verstehe ich sogar noch, weil man ja gerne diesen Raw-Air-Finalmodus gehabt hätte und ja bei manchen TV-Stationen auch die Qualifikation übertragen wird. So gesehen gab es dann nicht viele Möglichkeiten, aber es ist einfach eine enorm unbefriedigende Situation für den Frauentross gewesen, weil wie du geschrieben hast, Tom, ja, die Männer haben Skifliegen in Oberstdorf, sie haben es jetzt in Vikersund und sie haben es in Planitza. So, die Frauen haben in den letzten beiden Saisons, also diese und die vergangene, jeweils zwei geplante Skifliegen in Vikersund gehabt, von denen nur die Hälfte durchgeführt werden konnte, nämlich eines pro Jahr. So, und damit ist die Ausbeute natürlich echt nicht gut. So, und deswegen wäre es schön, wenn weitere Chancen dazukommen. Ich bin mir auch einigermaßen sicher, dass Oberstdorf tatsächlich dann die nächste sein wird. Das wird eine Frage der Zeit sein, bis es soweit ist. Da ist das Gute, ähnlich wie in Vikersund, es gibt Flutlicht. Das heißt, du hast zumindest mehr Spielraum. Aber eben dieses Flutlicht bräuchtest du auch in Planitza, wenn du tatsächlich 2028 dort die erste Skiflug-WM haben willst. Und du müsstest vorher ja noch einen Weltcup dort haben. So, und das wäre cool. Andererseits läufst du da auch in Gefahr, in Windturbulenzen zu geraten, weil die Männerwettkämpfe ja schon so früh angesetzt sind, dass du da einen halbwegs berechenbaren Aufwind hast. Du kannst, insbesondere wenn der Termin in Planitza so spät ist wie dieses Jahr, kannst du ab der Mittagszeit, 11.30 Uhr, 12 Uhr, kannst du da nicht schief liegen mit den vorherrschenden Windverhältnissen. Du musst dann wieder warten, dass es sich gen Nachmittag beruhigt. Und auch am letzten Märzwochenende bist du dann abends, dadurch, dass du kein Flutlicht hast oder am späten Nachmittag, von den Lichtverhältnissen ja genauso eingeschränkt. Das heißt, da müsste es erst noch den Bau einer Flutlichtanlage geben. Aber das ist jetzt auch wirklich noch Zukunftsspinnerei. Wie gesagt, Tom, ich bin da völlig bei dir. Die Kritik für den Sonntag kann ich nicht nachvollziehen. Da muss man definitiv aufpassen. Aber nichtsdestotrotz verstehe ich das genauso, dass es für die Skispringerinnen und ihre Trainer ein sehr unbefriedigendes Wochenende war. Kommen wir noch zu einem Raw Air Gesamtfazit. Auch dazu habt ihr uns einige Fragen geschickt. Wenn wir eh schon bei den Bedingungen sind, fange ich mit der Frage von Fan auf Skijumping an. Könntet ihr euch vorstellen, dass man die Raw Air verschiebt, damit man nicht immer so Windpech hat? Ich glaube nicht, dass das großartig mit der Terminierung zusammenhängt. Für die TV-Bilder wäre es sicherlich besser, wenn man die Springen am Holmenkollen wieder am Wochenende hat, weil das war jetzt nicht Werbung für den Skisprung-Sport. Zu dem, was das Skispringen immer noch bestimmt, kommen wir gleich auch noch. Aber ja, du hast im März nicht mehr so viele Veranstalter zur Auswahl, bei denen du dich blind darauf verlassen kannst, dass zumindest die Schneeverhältnisse das hergeben. Und irgendeinen Kompromiss musst du da eingehen. Dementsprechend glaube ich, dass, wenn es zukünftige Weltcups in Norwegen gibt, dass die auch weiterhin im März stattfinden. Das sehe ich nicht anders. Der Lugi fragt, hat die Raw Air in so verkürzter Form trotzdem den gleichen Stellenwert? Damit sind wir bei einer Problematik, die Raw Air ja seit Geburt an hat. Was das Preisgeld angeht, ist es natürlich weiterhin lukrativ, gerade für die Skispringerinnen, weil sie außer dieser Sonderwertung eben nur die Two Nights Tour haben und bei der Raw Air gibt es nochmal ein bisschen mehr Preisgeld zu holen. Aber in der Wahrnehmung leidet die Raw Air einfach extrem darunter, dass es jedes Jahr anders ist. Das ist jedes Jahr wird es auf anderen Schanzen gesprungen. Jedes Jahr gibt es noch einen anderen veränderten Modus und du hast einfach keine Konstante. Warum ist eine Vierschanzentournee so erfolgreich? Ja, weil du weißt, dass in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen gesprungen wird, genau in der Reihenfolge und jedes Jahr im K.O.-Modus, wenn es keine Wetterkapriolen gibt. Und diese Konstante fehlt der Raw Air. Schlussendlich. Und ich will jetzt nicht zu schwarz malen, aber ich sehe die Zukunft dieser Veranstaltungsserie sehr, sehr fraglich mit dem, was jetzt gerade rund um das norwegische Skispringen passiert. Es haben sich drei große Sponsoren zurückgezogen. Ihr habt es vielleicht auch am Holmenkollen gesehen und ganz generell auch an den Skispringerinnen vor allem, dass da Logos abgeklebt waren, dass die Startleibchen, der Frauen gar keine Sponsorenlogos drauf hatten, sondern das ist einfach quasi der Rohentwurf dieser Startleibchen war. Und das sind ja schon so erste Indizien dafür, dass es der Serie gerade nicht so gut geht. Ein zweites Indiz dafür ist, dass das Preisgeld deutlich geringer war, was natürlich auch mit den wenigen Springen zusammenhängt. Aber auch das spielt ja wieder in den Faktor mit rein, dass es da einfach keine Konstante gibt. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die Weltcup-Springen da grundsätzlich in Frage stehen, dass die Veranstalter auf der Kippe sind, aber die Raw eher als Serie. Und das ist jetzt mal von mir ins Blaue herein spekuliert, dass das noch nicht gesetzt ist, dass wir die Raw eher auch im nächsten Jahr sehen werden, so sehr ich das bedauern würde. Weil, wie gesagt, nochmal, ich finde es cool, dass es diese Serie im Munterlatt des Skispringens gibt. Ich würde mir sehr wünschen, dass man da Konstanz reinbekommt, dass man da einen verlässlichen Modus hat, verlässliche Reihenfolge und Austragungsorte mit dem Skifliegen als Höhepunkt zum Schluss. Aber das, ja, dass das so kommt, das ist eben aktuell nicht absehbar. Die liebe Lea fragt dann noch, fandet ihr die bewegende grüne Linie in Oslo auch so komisch? Ich ehrlicherweise nicht. Ich kann ja jetzt nur für mich sprechen. Ich habe da mit niemandem anders drüber gesprochen. Ist jetzt nichts Wahnsinniges, Ungewöhnliches. Das habe ich an anderen Orten auch schon registriert. Klar war das jetzt in dem Fall ein bisschen extrem, aber es ist nun mal so, dass die sich ja anhand der Windverhältnisse entsprechend anpasst und die können sich natürlich während des Fluges auch noch verändern. Der Dada hat uns noch gefragt, warum hat man Vickersund 2017 ein wenig umgebaut? Gingen die Flüge zu weit vor dem Umbau? Ich bin mir sicher, dass es 2018 war, weil da war ich im Sommer sogar vor Ort und habe gesehen, dass man da was an der Schanze verändert hatte. Und 2017 gab es ja auch noch 250 Meter Flüge, das heißt, das hat man erst danach gemacht. Ich kann dir auch nicht sagen, warum man das gemacht hat. Ich finde auch, dass man die Schanze damit nur verschlimmbessert hat. Vorher war es halt so, ja gut, wenn du nicht in guter Form warst oder die Schanze nicht beherrscht hast, bist du auf den Vorbau geklatscht. Und wenn du einfach gut drauf warst und richtig gut warst, dann bist du halt mal schnell 220, 230, 240 plus geflogen. Das heißt, die Schanze hat früher noch extremer gestreut, als sie es ist, als sie es heute tut. Jetzt hast du diese ganz krassen Flüge nicht mehr, bis auf eine Ausnahme an diesem Wochenende. Du bist aber auch nicht das Problem losgeworden, dass viele dann noch dem Vorbau klatschen. Also wir haben ja auch an diesem Wochenende Sprünge und Flüge gesehen, die teilweise nur knapp über 100 Meter waren. Also so gesehen ist es für mich kein Fortschritt. So wie ich das mitbekommen habe, ging es da auch wieder um die Sicherheit, um eine Angleichung der Flugkurve. Aber gelungen ist es leider Gottes nicht. Dann möchte ich hinten raus noch einige Worte zum Thema Anzugaffäre loswerden. Auch da gab es noch Nachrichten und Kommentare von euch. Der Jan hat uns geschrieben, er hat einen Gedanken zum ganzen Thema, den er so in den Medien noch nicht gehört hat. Und jetzt zitiere ich mal, was er uns geschrieben hat. Mal angenommen, die Springer wussten wirklich nichts von der Manipulation ihrer Anzüge. Ob man das als Skispringer merkt oder nicht, kann ich als Laie nicht beurteilen. Ich denke mir dann aber, dass in so einem Fall das Vertrauensverhältnis zwischen Athlet und Team so zerrüttet sein muss, dass ich doch nie wieder unter diesem Trainertechniker springen kann. Wenn Lindwig sagt, dass er niemals einen Anzug gesprungen hätte, von dem er gewusst hätte, dass er manipuliert sei, dann muss doch die Konsequenz sein zu sagen, unter diesem Team springe ich nicht mehr. Die betrügen ohne mein Mitwissen und schaden meiner Integrität als Sportler, meinen Medaillenchancen und meiner Attraktivität für Sponsoren. Dass das nicht passiert ist, ist für mich noch ein weiteres Indiz darauf, dass auch die Springer davon wussten. Oder wie seht ihr das? Interessanter Gedankengang auf jeden Fall von dir, lieber Jan. Du hast recht, das habe ich zumindest in der deutschen Medienlandschaft so auch noch nicht wahrgenommen, dass man das mal aus der Brille betrachtet. Ich stimme dir dazu, dass man dann sich jedenfalls noch mal deutlicher distanziert hätte. Und mir fällt es enorm schwer zu glauben, dass man das wirklich erst zur WM quasi ausgepackt hat, diesen Trick. Weil warum solltest du dieses Risiko da eingehen? Warum solltest du da was anwenden, was du vorher noch nie gemacht hast, von dem du dir ja dann, wenn du das nie gemacht hast, ja auch gar nicht sicher sein kannst, dass es funktioniert? Weil so sensibel ist das Skispringen nun mal, und das kann man ja auch als jemand beurteilen, der nie selber Ski gesprungen ist, dass jede kleine Änderung an deinem Setup ja zumindest mal spürbare Auswirkungen hat, dass das irgendwas mit deinem Sprung macht, mit dem, wie du deinen Körper positionieren musst, wie das Material angeströmt wird, wie du deine Ski positionierst. Und deswegen fällt es mir auch sehr, sehr schwer zu glauben, dass man das erst jetzt wirklich zur WM ausgepackt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so eine Spielerei umsetzt, ohne die vorher getestet zu haben. In irgendeiner Art und Weise. Und deswegen bin ich da vollkommen bei dir. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Athleten da nichts von gewusst haben. Oder zumindest, wenn sie nichts davon gewusst haben, sie müssen was gespürt haben, dass sich was verändert. Lass es mich so formulieren. Der Sebastian hat uns noch geschrieben, dass er sich entschieden hat, dem Sport erstmal fernzubleiben. Zitat: Ich werde mich informieren über das Ergebnis, aber nicht mehr aktiv schauen. Ich bin enttäuscht, dass ausgerechnet Norweger, in Klammern, ich liebe Norwegen als Land, sowas tun. Wenn man in den Medien liest, melden sich nun andere ehemalige Sportler, in Klammern Tante, dass Betrug normal ist. Das Fass ist wohl tiefer als gedacht. Ich finde richtig, die Sportler zu suspendieren. Ich verstehe deinen Entschluss zu sagen, okay, das möchte ich mir erstmal nicht anschauen. Für mich ist der Schatten auf der Sportart so groß, dass ich das nicht mehr mache. Ich bin mir auch sicher, dass du da nicht der Einzige bist. Ihr merkt das vielleicht, dass mir da wahnsinnig viele Gedanken durch den Kopf zu gehen. Und ich muss nochmal ausdrücklich betonen, ich spreche ja jetzt hier in dieser Folge nur für mich. Aber trotzdem möchte ich euch da ein bisschen was zu mitteilen, was da so in meinem Kopf vor sich geht. Ich verstehe, dass das als Fan, wenn man sich die Sportler jetzt gerne im Fernsehen anschaut, vielleicht auch nicht so aktiv in der Szene ist, wie wir das als Journalisten sind, gerade wenn wir vor Ort sind und mit den Aktiven sprechen können oder mit Ehemaligen, wie du das jetzt auch angeführt hast, dann geht dieses Getuschel ja schon länger so. Und das ist auch kein Geheimnis. Ich verstehe, woher diese Äußerungen kommen, dass man das so sagt. Nur man muss sich auch mal die Frage stellen, was richtet man damit eigentlich an? Also indem man das ja relativiert oder sagt, hey, das macht man schon länger so, oder man guckt halt, was man da macht, dieses technische Doping, löst man ja genau das aus, was du da beschrieben hast, nämlich dass du die Fans damit abschreckst, und das ist halt nicht gut. Also indem du sagst, ja, in der Skispringer-Szene ist es normal, in Anführungszeichen, macht es das ja für die Außenstehenden nur noch absurder. Und also auch damit gibt man ja kein gutes Bild ab, wenngleich ich höchsten Respekt davor habe, vor Daniel André Tande, Anders Jakobsen, Johan Remen Evensen und auch Andreas Küttel und wer sich da noch alles zu geäußert hat, dass man das jetzt mal klar auf den Tisch packt. Nur stellt es den Sport halt nicht besser dar, und es wirft vor allem die Frage auf, warum ist innerhalb des Systems nicht dagegen gesteuert worden? Warum macht man das schon so lange? Und damit gerät ja auch nicht nur die aktuelle FIS-Führungsriege so ein bisschen ins Visier, sondern auch die davor waren, weil es ja dann immer hieß, ja, unter Walter Hofer und Sepp Gratzer, dem Materialkontrolleur, war noch alles gut. Da gab es Einheitlichkeit und da wurde durchgegriffen. Nach den Äußerungen, die man ja jetzt so liest, ist ja genau das Gegenteil der Fall. Oder anders gesagt, hat sich eigentlich nichts verändert. So, und da muss man sich die Frage stellen, warum hat man das denn so weit kommen lassen? Und das ist das Problem, und das ist die dringende Frage, die auch beantwortet werden muss, auch in der unabhängigen Untersuchung. die jetzt läuft. Die hat ja dann am Donnerstag gegeben, dass auch Christopher Eriksen Sündal, Robert Johansson und Robin Petersen suspendiert werden oder wurden, weil in ihren Anzügen auch etwas Illegales gefunden wurde. Nicht das Gleiche wie bei Vorfang und Lindwig, sondern etwas anderes, wie Sandro Pertiller verraten hat. Mehr durfte und konnte er nicht sagen, weil die Untersuchung ja noch läuft. Daraufhin wollte ja, nachdem ja zuvor Magnus Breivik, Thomas Lobben und Adrian Lievelten suspendiert wurden, wollte der norwegische Verband ja Bine Norcic als Interimstrainer berufen. Der ist ja zuständig für das B-Team, für das Continental-Cup-Team. Der war ja auch in Norwegen, weil er seine angestammte Mannschaft dort eben betreuen wollte, die zur Raw Air ja mit dazu gekommen war. Der hat das aber abgelehnt und ist sofort nach Hause nach Slowenien geflogen, weil er sagte, ich möchte nicht in diesen Strudel mit reingeraten. Umso höher muss man es Anders Schwannemehl anrechnen, dass er das übernommen hat. Der ist ja sonst im Olympiaparken-Team in Lillehammer tätig und ist jetzt quasi Interims-Cheftrainer. Und der kann einem ja nur leid tun. Aber wie gesagt, nochmal größten Respekt davor, dass er sich dieser Aufgabe stellt. Und diese unabhängige Untersuchung, die läuft weiterhin. Und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt erstmal keine weiteren Wasserstandsmeldungen gibt, sondern dass es dann was Endgültiges quasi verkündet wird, wenn es denn soweit ist. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, das ist auch sicherlich nicht schlecht zu wissen für euch da draußen, weder die FIS-Führungsriege, also das Präsidium, Generalsekretär, Vorstände, Pressestelle haben damit was zu tun. Das ist ja auf der Pressekonferenz nochmal verdeutlicht worden, die es dann am Holmenkollen gab. Sondern Sandro Pertiler und seine Kollegen, die untersuchen nicht, sondern wenn es ein Gerichtsverfahren wäre, könnte man sie quasi als Zeugen bezeichnen. Ja, also sie steuern ihr Wissen quasi zur Untersuchung mit bei. Diese Untersuchung wird aber von unabhängigen Leuten durchgeführt. Die sitzen zwar in einem FIS-Gremium, aber das arbeitet komplett autark. Und so stellt man eben sicher, dass da wirklich alles auf den Tisch kommt. Und ich bin über die Maßen gespannt, was denn dabei herauskommen wird. Es ist sicherlich immer noch kein komplettes Bild und ich habe jetzt in meinem Monolog sicherlich auch noch Aspekte nicht erwähnt, die ich sonst an anderer Stelle gerne mal erwähnt hätte, aber seht's mir nach, dass ich jetzt hier in den knapp über 50 Minuten, die ich rede, auch nicht alles auf dem Schirm habe. Wie gesagt, ich wollte euch einfach mal einen grundsätzlichen Zwischenstand zu der Thematik geben. Dann fehlt uns hinten raus nur noch die Verleihung zum Adler der Woche. Bei den Frauen können wir es kurz machen. Da geht der Preis einfach an alle 22 Teilnehmerinnen des Skifliegens. Klingt jetzt vielleicht wie ein Trostpreis, ist aber tatsächlich aufrichtig gemeint. Meinen größten Respekt davor, dass sie sich diese Schanze herunterstürzen. Dass sie, wenn alles mitgespielt hat, auch von Flug zu Flug sich verbessert haben, weil ich finde, das konnte man dann schon bemerken. Jeder auf ihre Art und Weise hat da eine gute Lernkurve gezeigt und deswegen wäre es halt umso schöner gewesen, wenn wir am Sonntag halt noch ein Fliegen gesehen hätten, weil da wäre ich sehr neugierig gewesen, wie das denn ausgegangen wäre. Aber ja, es war ihnen einfach nicht vergönnt. Nichtsdestotrotz, meinen größten Respekt, Chapeau und auf ein neues dann in der nächsten Saison. Und bei den Männern ist es eine ziemlich eindeutige Geschichte, weil ihr das auch so gesehen habt, wie ich das im Vorfeld gesehen habe. Da gab es einige Vorschläge von euch. Der Preis geht an einen Eidgenossen, und zwar an Yannick Wasser. Ist 28. und 24. geworden beim Skifliegen in Vikersund. 24. Platz ist sein bestes Weltcup-Ergebnis. Noch dazu ist er genau in diesem Skifliegen einen neuen Hausrekord geflogen von 197 Metern. Und ja, von daher gebührt ihm dieser Preis. Und damit ich jetzt in dieser Folge wirklich nicht komplett alleine zu hören bin, lasse ich euch noch teilhaben, wie denn unser Schweizer Teammitglied Andreas Schuler, unser Andi, auf diese Nominierung reagiert hat.
Und der Janik auch. Ich habe definitiv nichts dagegen. So die Entwicklung recht cool. die letzten paar Wettkämpfe auch schon an der WM vereinzelt, dann einfach nicht beim Wettkampf an sich. Dementsprechend stimme ich da absolut zu, Adler der Woche. Ja. Passt für mich.
Und damit wären wir auch angelangt am Vorausblick auf das kommende Wochenende, das vorletzte für die Männer, das letzte für die Frauen, das Weltcup-Finale in Lahti bei den Lahti Ski Games. Da sehen wir am 20. schon, also übermorgen, sprich am Donnerstag, um 16.10 Uhr und um 17.10 Uhr die Qualifikation und das erste Einzel. Und am Tag darauf, am Freitag, um 14.50 Uhr dann das Weltcup-Finale mit den besten anwesenden 30 des Gesamtweltcup-Standes. Die Männer greifen dann ins Geschehen ein, erst am Samstag um 15 Uhr mit der Qualifikation und 16.35 Uhr mit dem Einzelspringen, dem drittletzten der Saison, dann wie in dieser Folge bereits erwähnt. Und am Sonntag gibt es dann um 16.30 Uhr das letzte Superteam. Ja, und damit soll es das auch für diese Woche gewesen sein. Mal eine ganz andere Folge. Ich hoffe dennoch, es war lohnenswert für euch zuzuhören und nicht zu monoton. Das ist tatsächlich nur diese eine Stimme an diesem Dienstag zu hören gab. Ich hoffe und ich bin mir auch sicher, dass die nächste Folge dann wieder ein bisschen anders klingen wird. Wünsche euch aber dennoch ganz viel Spaß mit den Lahti Ski Games und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin gilt, fliegt, soweit es geht.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.